Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie in einer neuen Ausgabe der Fokus-Sendung herzlich willkommen. Wenn im Herbst die Schule startet, gibt es das geflügelte Wort, da beginne wieder der Ernst des Lebens. Es gibt zweifellos auch sonst im Laufe eines Jahres im Leben von uns allen Angelegenheiten, die den nötigen Ernst abfordern und gewissermaßen spaßfrei sind. Aber bezogen auf Schüler und Lehrer wird in der Herbstfrische nach den Sommerferien mit neuem Schwung das Lehren und Lernen in Angriff genommen. Und das geschieht, wie es ein Sprichwort sagt, nicht nur für die Schule, sondern auch fürs Leben. Und mit dem Schulstart gibt es wieder vermehrt den Bedarf an Ganztagesbetreuungsangeboten. Nicht nur an Schulen, auch außerschulisch und in Kindertagesstätten betreuen Tagesmütter Kinder im Alter bis zu 14 Jahren. Sie bieten den Kindern viele Möglichkeiten zum Spielen und Lernen. Bei dieser Begegnung von Erwachsenen und Kindern stoßen Betreuungspersonen genauso wie Eltern und Erziehungsberechtigte auch mitunter an ihre eigenen Grenzen.
Wenn Eltern das Gefühl haben, ich kann eigentlich nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich da noch reagieren soll und was ich noch tun kann und wie das weitergehen soll, dann auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Das ist oft die größte Hürde bei uns.
Das ist die Hürde des Eingeständnisses. Ich weiß nicht mehr weiter. Es stellt sich dann die Frage, wie die Erwachsenen in einer bestimmten Situation im Umgang mit einem Kind oder Jugendlichen reagieren sollen und können. Und da kommen Erziehungsratgeber, Experten und andere Besserwisser ins Spiel. Und die gibt es mit Blick auf den Buchmarkt massenhaft. Trotzdem benötigen Erziehungsberechtigte und Kinder Hilfe, Rückhalt und Unterstützer.
Im Prinzip wollen wir von Unterstützern immer drei Dinge. Sie müssen oft gar nicht viel mehr tun, als dem Kind zu sagen, ich weiß Bescheid, was passiert ist. Und Sie können dann noch dazu sagen, ich finde das nicht okay. Das Zweite, was wir von Ihnen möchten, ist, dass Sie auch sagen, dass sie Bescheid wissen, wenn gute Dinge passiert sind. Also eine gute Schulnote oder vielleicht auch, wenn das Kind Probleme mit seiner Aggression hatte, dass die Eltern dann einmal sagen, wow, vor einem Monat wäre er hier komplett ausgeflippt, aber diesmal hat er ruhig bleiben können. Dann können das die Unterstützer auch erfahren und dem Kind diese Rückmeldung geben. Wir sind total stolz auf dich und wir freuen uns für dich und deine Familie, dass du das geschafft hast. Und das Dritte, das wir von Unterstützern wollen, ist, dass auch sie Beziehungsgesten an das Kind machen. Wir möchten dem Kind das Gefühl geben, dass auch die Unterstützer am Kind selber interessiert sind.
Erziehungsfragen berühren den Aspekt von Autorität. Im Rahmen dieser Sendung wird die Rede von der neuen Autorität sein. Die in Vorarlberg ansässige Gesellschaft Tagesbetreuung hat zu einem Vortrag über die neue Autorität in den Hofsteigsaal in Lautrach geladen. Martin Fellacher, der Leiter des Pädagogischen Instituts für neue Autorität, stellt die Konzeption der neuen Autorität vor und diese dem herkömmlichen Verständnis von Autorität gegenüber, anhand von Beispielen, von Zielsetzungen und Lösungsmodellen. Martin Fellacher ist Diplom-Sozialarbeiter, Personal- und Kompetenzentwickler. Ausgangspunkt des Modells sei, dass man grundsätzlich bei sich selber beginne. Neue Autorität klingt neu, sie sei es aber gar nicht mehr, betont Martin Fellacher eingangs.
Neue Autorität ist ein Konzept, das sich in den letzten 25 Jahren ungefähr entwickelt hat. Und ausgehend von einem Team in Israel, Professor Haim Omer, ein Psychologe, war so der Initialzünder quasi für dieses Konzept mit seinem Team. Und das, woraus das entstanden ist, war eine Feststellung in diesem Team, die eigentlich gar nicht sehr überraschend ist. Es geht um Ohnmacht. Dieses Team hat immer wieder Eltern beraten, und hat irgendwann so sich gefragt, was ist eigentlich das, was alle Eltern, die da zu uns in die Beratung kommen, was die gemeinsam haben, was kennzeichnet die alle? Und das, auf das sich die Berater dort einigen konnten, war die Ohnmacht. Und ich glaube, jeder, der selber Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, der kennt dieses Gefühl der Ohnmacht, wenn das Kind nicht das tut, was man gerne hätte, dass es jetzt tun sollte. Aus diesem Grund ist wirklich die ursprüngliche Überlegung gewesen, welche Möglichkeit gibt es, den Eltern aus dieser Ohnmacht herauszuhelfen. Das Ganze hat dann angefangen unter dem Titel gewaltfreier Widerstand. Dieses Team hat Konzepte von politischen gewaltfreien Widerstand, von Mahatma Gandhi, von Bürgerrechtsbewegungen hergenommen und hat sich überlegt, wie können wir das Ganze in der Familie umsetzen. Und Da sind ein paar ganz spannende Dinge entstanden, aber je länger daran gearbeitet wurde, umso klarer war, dass es nicht nur um die Frage von Grenzen setzen und von Widerstand geht, sondern es geht eigentlich darum, wie begegnen wir unseren Kindern grundsätzlich, mit welcher Haltung begegnen wir ihnen. Aber warum war es überhaupt notwendig, sich über eine neue Autorität Gedanken zu machen? Ein paar ganz eindrückliche Begriffe dazu, wenn man vergleicht herkömmliche Autorität. Wahrscheinlich die Form der Autorität, die die meisten von uns kennen, entweder vor der eigenen Erziehung, und heute ist das erste Mal meine Mutter bei meinem Vortrag im Saal, das macht mich natürlich noch mehr nervös heute, oder aber zumindest von der Schule oder von Kinderbetreuungseinrichtungen, die man besucht hat. Das heißt, die herkömmliche Autorität, die sehr stark darauf begründet war, dass es eine Hierarchie gab zwischen Erwachsenen und Kindern und auch ein Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Und weil ich diese Machtposition habe, weil ich in der Hierarchie über den Kindern stehe, kann ich ihnen auch sagen, was sie zu tun haben. Und ein wichtiger Wert in dieser herkömmlichen Erziehung war der Gehorsam. Nicht nur innerhalb der Familie, auch wenn man sich das gesellschaftlich überlegt. Es ist noch nicht allzu lange her, ich glaube im Herbst war der 100. Todestag unseres letzten Kaisers, wo auch die Gesellschaft sehr hierarchisch strukturiert war und Gehorsam auch in der Gesellschaft ein wichtiger Begriff war. Aber die gesellschaftliche Veränderung hat sich natürlich auch in der Familie gezeigt. Es hat dann, beginnend so mit der 68er Bewegung in den 70er und 80er Jahren, bei uns vor allem eine Gegenbewegung gegeben, die anti-autoritäre Erziehung oder laissez-faire genannt wurde. Die Überlegung war, die Kinder selbstbewusst zu erziehen und dass sie gut für sich selber Entscheidungen treffen können. Mittlerweile ist es ein paar Jahre her und hinten nach ist man immer klüger. Die Absicht war natürlich eine sehr gute, aber Studien, die es mittlerweile dazu gibt, was ist aus diesen Menschen geworden, die damals laissez-faire erzogen wurden, zeigen eigentlich, dass genau diese Ziele nicht erreicht wurden. Menschen, die laissez-faire erzogen wurden und jetzt erwachsen sind, haben mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Selbstwertprobleme wie andere Menschen. Sie haben auch eine höhere Suchtwahrscheinlichkeit und so weiter. Also es gibt einige sehr markante Ergebnisse in diesen Studien. Und die Frage, warum ist das so, ist eigentlich, wenn ich hier gerade Haim Omer zitieren darf, sehr einfach zu beantworten. Denn Haim Omer sagt, Situationen, in denen wir keine Wahl haben und in denen Kinder keine Wahl haben, sind Kalzium für den Selbstwert.
Zur Begriffsbestimmung. Autorität meint nach Duden den auf Leistung oder Tradition beruhenden Einfluss einer Person oder Institution und das daraus erwachsende Ansehen oder eine Persönlichkeit mit maßgeblichem Einfluss und hohem fachlichem Ansehen. Autorität als Begriff für die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern meinte bislang Kontrolle und beim Kind Gehorsam, meinte Furcht, Bestrafung und Distanz. Das führe allerdings zum Verlust von Beziehung und Bezogenheit auf eine andere Person. In einer Eltern-Kind-Beziehung könne Autorität wachsen, wenn sie auf Präsenz basiere, wenn in dem Sinn die elterliche Botschaft laute, wir sind da und wir bleiben da. Dann könne diese neue Autorität den wesentlichen Rahmen bieten, der Beziehung möglich mache. So beschreibt Haim Omer, der Psychologe und Begründer der neuen Autorität, sein Autoritätsverständnis. Und Martin Fellacher macht Autorität nochmals deutlich durch die Distanz, die sich früher auch schon in der Anrede von Eltern äußerte.
Bei uns sehr deutlich sichtbar, wenn man daran denkt, dass es noch gar nicht so lange her ist, wo Kinder bei uns ihre Eltern oder ihre Großeltern gesiezt haben oder in der dritten Person angesprochen haben. Also das heißt, wo sehr kleine Distanz aufgebaut wurde in einer eigentlich emotional sehr, sehr engen Beziehung. Im Laissez-faire war eher das Gegenteil das Thema, nämlich eine gewisse Grenzen, aber auch Distanzlosigkeit. Das heißt, Laissez-faire-Eltern haben manchmal auch die eigenen Grenzen den Kindern gegenüber nicht sehr klar gemacht. Also Laissez-faire-Kinder konnten manchmal mit Eltern Dinge aufführen, wo wahrscheinlich der neutrale Beobachter gesagt hätte, warum lässt du das mit dir machen? In der neuen Autorität legen wir den Fokus sehr klar auf Präsenz und Beziehung. Das heißt, wir schauen dazu, dass wir in guter Beziehung zu unserem Kind sind, Das klingt jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber wenn man darüber nachdenkt, dass wir wirklich als Erwachsene uns dafür verantwortlich erklären, eine gute Beziehung zu unserem Kind zu haben, dann heißt das im Alltag sehr viel. Und Präsenz heißt auch, dass wir als Erwachsene im Leben unserer Kinder präsent sind, dass wir dort präsent sind, wo sich unsere Kinder aufhalten. Und wahrscheinlich kennen alle von uns derzeit ein sehr schwieriges Thema, wenn es um Präsenz geht, nämlich virtuelle Welten. Wenn Kinder mit ihren Handys oder was auch immer im Internet unterwegs sind, wie können wir auch dort präsent sein, um unsere Kinder zu schützen, wenn es notwendig ist. In der herkömmlichen Autorität hat man auf Fehlverhalten von Kindern sehr oft mit vergrößerter Distanz reagiert. Zum Beispiel, so ein klassischer Spruch, der dann kommt, ist, wenn du so tust, musst du von mir gar nichts mehr wollen. Also das heißt, man ist nochmal ein Stück aus der Beziehung herausgegangen, hat sich dadurch aber eigentlich auch in Schwierigkeiten gebracht, denn umso schlechter die Beziehung zu jemandem ist, umso schwieriger wird es, Probleme zu lösen. Umso besser meine Beziehung zu einer anderen Person ist, umso einfacher wird es auch, Konflikte zu bewältigen und über Konflikte hinwegzukommen. Im Laissez-faire dem gegenüber war auf Fehlverhalten eine gewisse Ignoranz da, weil das ja eben, wie vorher schon erwähnt, nicht unbedingt die Aufgabe der Eltern war, diese Grenzen den Kindern zu setzen. In der neuen Autorität setzen wir an diesem Punkt Beziehungs- und Versöhnungsgesten. Das heißt, auch dann, wenn das Kind nicht so tut, wie wir das gerne hätten, versuchen wir bewusst, die Beziehung zu stärken. Eben mit dem Wissen, dass umso besser unsere Beziehung ist, umso leichter wird es uns fallen, die Probleme zu überwinden. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist, dass sich herkömmliche Autorität sehr oft über Kontrolle des Gegenübers definiert. Das heißt, ich habe dann Autorität, wenn meine Kinder das tun, was ich ihnen sage. Da entsteht allerdings ein Problem damit, denn rein theoretisch hat das Kind jederzeit die Möglichkeit, sich zu entscheiden, nicht das zu tun, was ich ihm sage. Und damit ist sofort meine Autorität in Frage gestellt. Deshalb müssen wir uns leider, würde man manchmal meinen, von dem Gedanken verabschieden, dass wir irgendwie Kontrolle über unsere Kinder haben können. Das geht nicht. Laissez-faire hat mit Kontrolle nichts zu tun. Laissez-faire heißt übersetzt, lasst sie machen. Also genau das Gegenteil davon. Und bei der neuen Autorität geht es um Selbstkontrolle. Was heißt das? Das heißt, dass in vielen Konfliktsituationen wir tagtäglich von unseren Kindern eingeladen werden in kleine Machtkämpfe. Und es obliegt uns aber selber, ob wir dieser Einladung Folge leisten oder nicht. Wir können in die Machtkämpfe einsteigen oder nicht einsteigen. Das klingt jetzt alles ganz einfach, ist natürlich im Alltag total schwer. Einer der schwersten Punkte. Aber gleichzeitig auch der Punkt, der aus der Ohnmacht führt. Denn Kontrolle vom Kind bedeutet, dass sehr viel von dem, was wir tun, davon abhängt, wie das Kind darauf reagiert. Was uns aber wieder in dem, was wir tun, blockiert. Das heißt, wenn wir ganz klar bei uns sind, bei dem, wie können wir in gewissen Situationen reagieren, wie können wir vielleicht anders agieren in manchen Situationen, dann finden wir immer Wege aus dieser Ohnmacht wieder heraus. In der herkömmlichen Autorität hat dann ein Kind, das sehr rebellisch war, sehr viel schwieriges Verhalten gezeigt hat, irgendwann nur noch diese negative Kritik gehört und manchmal ist es zu einer regelrechten Dämonisierung des Kindes gekommen. Das heißt, das Kind ist plötzlich an allem schuld. Ich habe das schon in Schulen erlebt, dass Kinder sehr herausforderndes Verhalten gezeigt haben für die Lehrpersonen, was wirklich nachvollziehbar war auch. Aber irgendwann ist alles, was in dieser Klasse passiert, ist diesem einen Kind zugeschrieben worden. Einmal sogar so, dass sich zwei Kinder im Pausenhof geprügelt haben und mir dann die Schule mitgeteilt hat, dass aber eigentlich schon dieses Kind schuld ist, wegen dem ich in dieser Schule war, weil das andere sind alles nur Trittbrettfahrer. Dieses Kind hat aber noch nie ein anderes Kind körperlich angegriffen. Aber das ist so eine klassische Dynamik von Dämonisierung. Beim Laissez-faire ist Verhalten ein Stück weit ausgeblendet worden. Und in der neuen Autorität geht es sehr stark darum, zwischen Verhalten und Person, zwischen Verhalten und dem Kind zu differenzieren. Das heißt, ganz einfach in einem Satz ausgedrückt, den man dem Kind sagen kann, du bist okay als Person, ich mag dich total gern, aber dieses Verhalten kann ich nicht akzeptieren. Da steckt schon diese Differenzierung drin. Und einer der größten Entlastungspunkte für Erwachsene ist, dass man wegkommt von der Idee der Unmittelbarkeit. Das war in der herkömmlichen Autorität sehr klar, dass man auf Verhalten des Kindes sehr schnell passend reagieren muss. Ich weiß nicht, ob jemand den alten französischen Film Die Kinder des Monsieur Mathieu kennt. Monsieur Mathieu hat immer wieder den Ausspruch Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Also das heißt, Kind stellt etwas an und die Erwachsenen müssen sofort darauf reagieren. Das kann manchmal ganz schön Druck erzeugen, vor allem wenn man selber in dieser Situation sehr mit Gefühlen zu kämpfen hat, sehr emotional involviert ist. Deshalb arbeiten wir in der neuen Autorität mit der Verzögerung und dann natürlich auch mit der Beharrlichkeit. Also das heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, wir verabschieden uns von der Idee, dass wir im Moment unser Kind kontrollieren können, auch wenn ich dem Kind sage, du gehst jetzt in dein Zimmer und das Kind sich weigert, dann habe ich keine Möglichkeit, das Kind dazu zu zwingen, weil körperliche Strafe mittlerweile ja nicht mehr erlaubt ist und das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, ich verabschiede mich in dem Moment von der Idee, dass ich das Kind jetzt dazu zwingen kann. Ich kann aber verzögert die Grenze setzen, ich kann später damit arbeiten. Ich kann dem Kind trotzdem sagen, ich möchte jetzt, dass du das machst. Ich weiß, ich kann dich im Moment nicht zwingen. Wenn du das aber nicht machst, werde ich darauf zurückkommen. Nimmt aus der Situation sehr viel Druck heraus, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss diesen Machtkampf jetzt gewinnen. Und diese unmittelbare Reaktion, das war dann natürlich oft die Strafe. Und Strafe hat sehr oft gar nichts zu tun mit dem, was vorgefallen ist. Ein Beispiel aus einer Schule möchte ich kurz erzählen, weil in Schule Strafe auch noch sehr weit verbreitet ist, leider. Da haben drei Jungs etwas auf einen Zettel geschrieben und einem Mädchen in den Spind geworfen, was das Mädchen sehr gekränkt hat. Und die Strafe der Schule war, dass diese drei Jungs jeweils eine A4-Seite über Stalin abschreiben mussten. Die Frage ist jetzt, was bringt das dem Mädchen, wenn die drei Jungs was über Stalin abschreiben? Das Mädchen ist gekränkt worden. Das heißt, wir müssen hier eine Herangehensweise finden, wo das, was passiert ist, nämlich diese Kränkung des Mädchens und natürlich auch dieser Schaden in der Beziehung zwischen diesen Klassenkameraden und Kameradinnen, dass der wieder hergestellt werden kann. Und hier kann man mit Wiedergutmachung arbeiten. Das heißt, man beharrt darauf, dass Kinder Verantwortung für Fehlverhalten übernehmen und sich dann überlegen, wie sie dieses Verhalten wieder gut machen können, wie sie den Schaden wieder reparieren können. Und übrigens nicht nur Kinder, es geht manchmal auch darum, dass Eltern das genauso machen. Denn wenn wir uns als fehlerfrei geben und von unseren Kindern verlangen, dass sie sich für Fehler entschuldigen, dann frage ich mich, woher sollen die Kinder wissen, wie das geht, sich zu entschuldigen, wenn sie es bei uns Erwachsenen nie sehen. Und deshalb ist Wiedergutmachung durchaus etwas, das in beide Richtungen stattfinden kann.
Einzelkämpfertum ist eine Feststellung, die mitunter auch mit Erziehung in Verbindung gebracht wird. Hier steht der Erwachsene oder stehen die Eltern und dort das Kind. Bei der sogenannten neuen Autorität geht es nach Martin Fellacher, dem Leiter des Instituts für neue Autorität, um eine Erweiterung. Erziehung sei hier nicht eine Sache von Einzelnen, sondern von möglichst vielen.
In Afrika gibt es ein Zitat, ich habe leider nie die genaue Quelle herausgefunden, es ist anscheinend ein Sprichwort, das in mehreren Sprachen existiert, das immer ungefähr dieselbe Aussage hat, und zwar, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und auch wenn man bei uns darüber nachdenkt, wir haben Familien gelebt bis vor gar nicht allzu langer Zeit, da war es noch sehr üblich, dass mehrere Generationen unter einem Dach gelebt haben, vielleicht noch auf Bauernhöfen irgendwelche ledigen Onkeln oder Tanten, die auch noch da waren. Und irgendwie haben sich alle um diese Kinder mitgekümmert, die sind da irgendwie mitgelaufen. Das Phänomen von diesen kleinen Familien bis hin zu Alleinerziehenden, das ist eigentlich relativ neu. Und man erwartet sich jetzt von Personen, die alleine sind oder die vielleicht zu zweit sind, dass sie das alles schaffen, wo die Afrikaner sagen, da braucht es ein ganzes Dorf dafür. Deshalb geht es manchmal auch einfach darum, sich bewusst zu sein, dass man nicht alles alleine schaffen kann und dass man sich Unterstützer sucht, dass man im Netzwerk arbeitet. Es gibt sehr oft viele Menschen, die Bescheid wissen, oder zumindest einige Menschen. Es gibt vielleicht gute Freunde, es gibt irgendjemanden in der Familie, dem man erzählt über schwierige Situationen mit seinem Kind. Aber was es sehr selten gibt, ist, dass man eine Vorstellung hat, wie können diese Personen mich unterstützen in dieser Situation. Und das kann manchmal sehr entlastend sein. Ich habe gerade gestern einen circa halbjährigen Beratungsprozess mit einer Mutter abgeschlossen, die dann gesagt hat, und es ist plötzlich alles ganz leicht geworden, weil ich wusste, da sind auch noch andere. Ja, und dann natürlich in der herkömmlichen Autorität, wenn man diese in dieser Hierarchie oben stand, dann war man auch gegen Kritik immun. Ein Spruch, den in Vorarlberg sehr viele kennen. Solange du führst unter meinem Tisch, tust du, was ich dir sage. Heißt ganz klar, ich entscheide, weil ich in der Hierarchie über dir stehe und du hast das zu tun. Im Laissez-faire ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Es sind Kinder oft von klein auf in alle möglichen Entscheidungen mit einbezogen worden, die gar nicht Entscheidungen für Kinder waren. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr einen Vortrag gemacht. Da ist am Ende eine Mutter auf mich zugekommen, die gesagt hat, meine Tochter ist jetzt erwachsen und genau das ist der Punkt, den sie mir am allermeisten vorwirft, weil sie sich immer gedacht hat, bitte entscheide einmal Mutter. Frag mich nicht immer. Kinder brauchen diese Orientierung, indem Erwachsene dort, wo es Entscheidungen von Erwachsenen braucht, diese das auch wirklich wahrnehmen. Aber es geht darum, einfach auch transparent zu sein. Transparent zu sein heißt nicht, sich für alles, was man entscheidet, zu rechtfertigen, aber es heißt, dass man zum Beispiel klar sagt, warum manche Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wenn meine Kinder sich morgen entscheiden würden, nicht in die Schule zu gehen, vor allem mein Sohn, der ist noch in der Pflichtschule, dann ist es nicht meine persönliche Abwägung, ob ich das jetzt gut finde, ob er zu Hause bleibt oder nicht, oder ob er doch in die Schule geht. Es gibt sogar eine Verpflichtung, die ich habe. Ich kann eine Verwaltungsstrafe bekommen, wenn ich mein Kind nicht in die Schule schicke. Also da führe ich nicht auf einer persönlichen Ebene eine Diskussion beispielsweise. Manches Mal gibt es Entscheidungen, die man treffen muss, weil man merkt, das Kind bringt sich vielleicht selber in Gefahr oder es macht irgendwelche Dinge, die vielleicht auch andere in Gefahr bringen. Das heißt, ich muss jemanden schützen. Dann muss ich als Erwachsener Entscheidungen treffen. Und manchmal gibt es auch Entscheidungen, wo man das Kind sehr wohl mit einbeziehen kann. Wenn wir am Sonntag einen Radausflug machen, dann können wir gemeinsam diskutieren, wo wir hinfahren beispielsweise. Aber es ist wichtig, dass man klar ist, auf welche Ebene Entscheidungen getroffen werden und das auch transparent macht. Und transparent machen heißt manchmal auch, dass man berechenbar ist. Das heißt, dass man dem Kind zum Beispiel sagt, ich möchte, dass du das jetzt machst. Wenn das nicht passiert, dann werde ich folgendermaßen reagieren. Dann bekommt das Kind die Möglichkeit zu entscheiden, ob es sich darauf einlässt, zu riskieren, dass diese Reaktion kommt oder nicht. Nimmt manchmal ganz viel Diskussion aus der Situation heraus. Und als letzter Punkt natürlich in der herkömmlichen Autorität war natürlich Gewalt ein Thema. Erst in den 70er Jahren kam die Formulierung das Züchtigungsrecht der Eltern aus dem Gesetz heraus. Und 1989 hat Österreich als viertes Land weltweit das Gewaltverbot in der Erziehung ins Gesetz gebracht. Was meiner Meinung nach vielleicht unterschätzt worden ist, ist, dass wenn ich in dieser herkömmlichen Autorität agiere, dann geht es sehr viel, wie ich eingangs schon gesagt habe, um Hierarchie und um Macht. Das heißt, ich bin ständig in diesen Machtkämpfen und versuche, mein Kind zu etwas zu bringen. Und früher hatte man dann als letzte Möglichkeit, wenn das Kind sich komplett verweigert hat, diese Möglichkeit der Gewalt. Wenn man nun sagt, diese letzte Möglichkeit gibt es nicht mehr, die nehmen wir weg, aber weiterhin in dieser hierarchischen Pädagogik bleibt, dann entsteht genau dort wieder Ohnmacht, wo man vielleicht manchmal das Gefühl hat, am liebsten würde ich jetzt, aber man darf ja nicht mehr. Das heißt, man muss sich vielleicht schon viel früher Gedanken machen, wie wir eben anders mit unseren Kindern umgehen. Und trotzdem kann es manchmal zu Situationen kommen, wo man merkt, die Kinder machen Sachen, die einfach nicht akzeptabel sind oder die das Kind vielleicht sogar in Gefahr bringen. Und dann, und das ist aus meiner Sicht eine der großen Stärken auch dieser neuen Autorität, gibt es diese ursprüngliche Idee des gewaltfreien Widerstands. Also wie können wir klar Widerstand zeigen gegen dieses unerwünschte Verhalten, dabei aber eben nicht Gewalt ausüben, und damit meine ich jetzt nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch alle möglichen anderen Formen von Gewalt, und dabei vor allem sehr klar bleiben in unserer Haltung, in unserer Klarheit, dass wir dieses Verhalten eben nicht mehr akzeptieren können. Unterm Strich, zusammengefasst, wie schon gesagt, herkömmliche Autorität basiert ganz stark auf Macht, die schnell in Ohnmacht kippen kann. Laissez-faire hat, wenn wir auf das Verhalten der Kinder schauen, von Haus aus ein Stück weit eine gewisse Ohnmacht drinnen, weil es eben nicht die Idee war, dass die Eltern dieses Verhalten eingrenzen. Und in der neuen Autorität, und da werde ich dann ganz oft gefragt, ja, wie schnell wirkt es, wenn wir das machen? Und diese Frage, wie schnell es wirkt, die bezieht sich meistens darauf, wann tut das Kind wieder so, wie es soll? Und auf diese Frage habe ich immer die gleiche Antwort, ich weiß es nicht. Weil eben das Kind die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden. Und ich weiß nicht, wie das Kind reagiert.
Präsenz und Erziehung, was verbindet beide Begriffe? Im Modell der neuen Autorität meint es die Anwesenheit. Eltern, Erziehungsberechtigte sind für ihre Kinder da, sie sind an ihnen interessiert und man lasse sich nicht abschütteln. Wobei Martin Fellacher dieses Abschütteln mit einer Lebensphase des heranwachsenden Menschen in Verbindung bringt.
Das Abschütteln lassen ist etwas, das man vielleicht kennt, wenn man pubertierende Kinder zu Hause hat, die in einem Streit sich zurückziehen ins Zimmer, die Türe zusperren und dann den ganzen Tag nicht mehr erscheinen. Das ist ein regelrechter Beziehungsabbruch in dieser Situation. Das kann im Moment einmal als deeskalierende Maßnahme auch ganz sinnvoll sein. Aber trotzdem geht es darum, dass wir wieder schauen, dass wir in die Beziehung kommen. Und da auch beharrlich bleiben und dem Kind damit vermitteln, du bist uns wichtig. Wir werden dich nicht im Stich lassen, egal wie du dich verhältst. Und ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Als Eltern, als Tagesmütter, als Lehrpersonen, als Sozialpädagogen in einer Einrichtung. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und es ist uns nicht egal, wie es dir geht. Jetzt in der Emotion kommen dann manchmal so Aussagen wie, ist mir doch egal, mach doch, was du willst. Diese Aussage vermittelt eigentlich auch, dass das Kind mir egal ist, was man wahrscheinlich in dieser Situation gar nicht so meint, wenn man das sagt. Aber genau darum geht es nicht. Es geht darum, dem Kind zu vermitteln, dass es einem wichtig ist. Und ein wichtiger Begriff, wachsame Sorge von Heim Oma, er beschreibt die wachsame Sorge als etwas in drei Stufen. Das heißt, an einem einfachen Beispiel erklärt, wenn man sich vorstellt, ein Elternteil geht mit einem kleinen Kind auf einen Spielplatz. Das Kind geht in die Sandkiste, der Elternteil sitzt auf einer Bank und ist total vertieft in ein Gespräch mit einem anderen Elternteil und das Kind schreit. Was wird dann passieren? Dieser Elternteil wird zumindest hinschauen, was los ist oder vielleicht sogar hingehen. Das heißt, man kann noch so vertieft in dieses Gespräch sein, es gibt immer diesen Kanal, der offen ist dafür, wie geht es meinem Kind. Und das ist quasi so diese Stufe 1 der wachsamen Sorge. Der Kanal, wie geht es meinem Kind. Die zweite Stufe ist dann der Moment, wo man den Blick hinrichtet oder hingeht. Das heißt, ich erhöhe meine Aufmerksamkeit, ich schaue mal, was ist los und kann dann sehen, vielleicht war dieser Schrei nur im Spiel, es ist überhaupt nichts los, ich kann wieder zurück auf meine Parkbank gehen und das Gespräch fortführen. Oder mein Kind ist tatsächlich in irgendwelchen Problemen und ich muss jetzt intervenieren oder das Kind sogar schützen, weil es auf die Rutsche ganz hinaufgeklettert ist und nicht mehr weiß, wie es runterkommt. Das sind so diese drei Stufen der wachsamen Sorge, die man in vielen Situationen übertragen kann und manchmal kann das zum Beispiel sein, dass man die Kinder auch darauf hinweist, dass man jetzt einen Wechsel quasi in der Stufe macht. Also beispielsweise, ich habe meinen Sohn einmal, zu Unrecht habe ich später festgestellt, verdächtigt, dass er auf seinem Handy Dinge macht, die mir nicht ganz recht sind. Und habe dann zu ihm gesagt, es war aber nur mein Gefühl, ich hatte keinen Beweis dafür. Ich habe dann einfach zu ihm gesagt, hör zu, ich stelle einfach fest, dass du viel im Moment dich mit deinem Handy zurückziehst. Das macht mir Sorgen. Das heißt, du sollst wissen, ich werde in nächster Zeit genauer hinschauen. Das gibt den Kindern die Möglichkeit, entweder zu korrigieren oder auch ganz gerückt zu sagen, ja, du kannst schauen, ist eh nichts. Und so war es dann in diesem Fall auch, dass ich festgestellt habe, da ist eh nichts. Dann kann ich aber wieder sagen, okay, ich vertraue dir wieder. Ich ziehe mich quasi wieder auf Stufe 1 zurück. Ich sage bei den Kindern natürlich nicht Stufe 1, aber von der Idee her, denke ich, ist das klar. Es kann aber auch sein, dass ich dann drauf komme, mein Gefühl, da ist tatsächlich was dran. Ich stelle durch vermehrte, zum Beispiel gemeinsames Durchschauen des Browserverlaufs am Handy fest, dass da wirklich auf Seiten gesurft wird, die für sein Alter nicht geeignet sind. Dann kann ich intervenieren. Sehr oft wird diese zweite Stufe übersprungen. Man hat ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt und man interveniert sofort. Und dann beginnt der Kampf, weil das Kind natürlich das Gefühl hat, das ist jetzt völlig ungerecht, weil ich habe doch eh nichts gemacht. Also das heißt, so bewusst mit diesen drei Stufen zu spielen und immer wieder nach oben und nach unten zu wechseln, je nachdem, wie es die Situation benötigt. Nur in Stufe 3 zu sein, das wären dann die Helikoptereltern, das wollen wir auch nicht. Wenn wir merken, dass in der Beziehung etwas nicht stimmt, dass wir keinen guten Draht zu unserem Kind haben, dann kann es Sinn machen, Beziehungsgesten zu machen. Beziehungsgesten sind Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel einmal ganz bewusst das Lieblingsessen des Kindes kocht oder vom Einkaufen der Tochter, die, das ist jetzt natürlich ein Klischee, aber meistens stimmt es ja doch, die Pferdezeitschrift mitbringt, weil man weiß, die Tochter ist im Pferde vernarrt. Einfach, wo man dem Kind das Gefühl gibt, ich denke an dich, auch wenn ich nicht bei dir in der Nähe bin und ich habe das gesehen und ich glaube, das interessiert dich. Aber manchmal auch einfach so dieses wirkliche Interesse zeigen. Einfach mal nachzufragen, wie es einem geht. Oder einmal was zum Trinken ins Zimmer bringen oder was auch immer, was dann passend ist. Das sind alles Maßnahmen, die die Beziehung stärken und die aber auch nicht davon abhängig sind, wie das Kind darauf reagiert. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass Beziehungsgesten wirken, auch wenn das Kind nicht sofort erfreut reagiert. Wir hatten einmal eine Situation, da hat eine Mutter ihrem Sohn seinen Lieblingskuchen gebacken und als er von der Schule nach Hause kam, hat sie ihm gesagt, schau, ich habe dir deinen Kuchen gebacken, und der hat diesen Teller genommen und hat den Kuchen in den Biomüll gekippt. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du so reagierst, dann werde ich sicher nichts mehr machen. Ich habe es probiert. Selber vielleicht noch irgendwie ein gutes Gefühl dabei haben. Mein Teil ist erledigt. Man kann aber auch sagen, diese Beziehung ist mir so wichtig und wenn es um unsere eigenen Kinder geht, haben wir eigentlich gar keine Wahl. Wir brauchen die Beziehung zu unseren Kindern. Ich werde wieder eine Beziehungsgeste machen. Muss nicht heißen, dass man wieder den gleichen Kuchen backt, aber man kann sich was anderes überlegen. Aber man kann auch nochmal den Kuchen backen. Diese Mutter hat nochmal den Kuchen gebacken, der Sohn hat ihn ignoriert, wenigstens nicht mehr weggeworfen und hat sich später heimlich ein Stück aus dem Kühlschrank geholt. Beziehungsgesten können manchmal aber auch Versöhnungsgesten sein. Das heißt, man kann, wenn man selber im Streit vielleicht Dinge gesagt hat, die man so nicht sagen wollte, oder Dinge gemacht hat, die man nicht tun hätte sollen, auch zur Versöhnung solche Gesten machen.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
Neue Autorität oder wie begegnen wir unseren Kindern? Ist das Thema der heutigen Fokussendung. Martin Fellacher, der Leiter des Pädagogischen Instituts für Neue Autorität, stellt das vom israelischen Psychologen Haim Omer entwickelte Konzept, das sich an Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen und Führungskräfte richtet, vor. Es fußt auf der Idee einer konstruktiven Beziehungsgestaltung, auf Wertschätzung und Gewaltlosigkeit. Das setzt beim Erwachsenen eine Art von Selbstkontrolle voraus, betont Martin Fellacher.
Bei einem Baby, das schreit, nämlich, wissen wir eigentlich, das braucht jetzt irgendwas, lässt sich so, die Bedürfnisse von einem Kind lassen sich fast an einer Hand abzählen. Das heißt, es ist uns relativ klar, wir müssen jetzt was tun, dass das Kind sich wieder beruhigt. Es ist eigentlich bei älteren Kindern nicht viel anders, auch wenn es ein bisschen komplexer ist. Da lassen sich die Bedürfnisse nicht mehr an einer Hand abzählen. Aber es geht vor allem auch darum, dass wir eben, wenn wir auf diese Machtkämpfe einsteigen, die ich eingangs schon erwähnt habe, sehr oft unseren Anteil zur Eskalation liefern. Am besten können sich Kinder beruhigen oder überhaupt das Gegenüber in einem Streit beruhigen, wenn wir selber es schaffen, ruhig zu bleiben. Wenn wir selber mitsteigen, dann sind wir Teil in der Dynamik. Und das bedeutet, dass wir einerseits gut schauen können, diese Einladungen in die Machtkämpfe, die ich vorher schon erwähnt habe, nicht anzunehmen. Gleichzeitig aber in allem, was wir tun, uns möglichst unabhängig vom Kind machen. Ein Kollege hat geschrieben über die neue Autorität, das ist das Konzept, das immer funktioniert. Wir brauchen die Kooperation des Kindes nicht. Das ist die gute Nachricht. Wenn wir nämlich wirklich unser Handeln unabhängig davon machen, wie das Kind darauf reagiert, aber einfach konsequent bei dem bleiben, was uns wichtig ist und was wir dem Kind vermitteln möchten, dann wird das Kind irgendwann sich damit auch abfinden können und müssen. Aber sehr oft überlegen wir uns schon im Vorfeld, wie könnte das Kind darauf reagieren. Und, wenn ich das jetzt mache, dann wird der wahrscheinlich ziemlich auszucken, ne? Mache ich es lieber nicht. Das heißt, wir blockieren uns eigentlich schon, nur weil wir glauben zu wissen, wie das Kind darauf reagiert, in dem, was wir tun. Und dann probieren wir Dinge, wie zum Beispiel die Mutter mit dem Kuchen vorher, und das Kind reagiert so, wie ihr Sohn reagiert hat, und sagen wir, das mache ich nicht mehr. Aber wenn es uns wichtig ist, wenn uns die Beziehung wichtig ist, oder wenn wir sagen, da ist eine Grenze, die wir weiterhin auch vermitteln möchten, und wir werden das konsequent tun, egal, auch wenn du dagegen total rebellierst, wir werden davon nicht abweichen, wir bleiben bei dem, was wir tun, dann wird man irgendwann Lösungen finden. Aber wenn man immer wieder zurückweicht, wenn ein Kind sehr stark rebelliert, dann bekommt auch das eine Eigendynamik. Das heißt, das Kind weiß auch, umso mehr ich rebelliere, umso schneller weichen die wieder zurück. Also mache ich's. Was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt dazu ist, dass wenn Kinder die Erfahrung machen, dass sie andauernd negatives Feedback kriegen. Also gerade Kinder, die sehr viel herausforderndes Verhalten zeigen, die an vielen Orten anecken, die bekommen ganz viel negatives Feedback. Die bekommen zu Hause ständig Korrekturen, die bekommen in der Schule ständig Korrekturen. Und irgendwann kann es passieren, dass dieses ständige negative Feedback sich beim Kind zu einem Teil seines Selbstbildes entwickelt. Das heißt, Kinder bekommen von sich selber das Bild, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe das einmal mitbekommen, als eine Mutter sich von mir begleiten ließ und die mit ihrem Sohn im Volksschulalter, der vor allem in der Schule sehr viele Schwierigkeiten hatte, zur Lehrerin ging, und die Lehrerin hat am Schluss zu diesem Kind gesagt, und weißt du, ich mag dich wirklich gerne. Und beim Hinausgehen hat dieses Kind im Volksschulalter zur Mutter gesagt, das glaube ich nicht, mich mag man nicht. Also das heißt, sie haben wirklich schon dann manchmal das Bild, es kommt von überall her nur diese negative Reaktion, also bin ich ein schlechter Mensch. Das Ganze wird zur Spirale. Wenn das ein Selbstbild ist vom Kind, ich bin ein schlechter Mensch, dann muss das Kind dieses Selbstbild immer wieder bestätigen. Also das heißt, es wird noch mehr Aktionen liefern, die zu noch mehr negativem Feedback führen und damit immer wieder dieses Selbstbild des Kindes verstärken. Der Ausweg daraus ist eben, Verhalten von der Person zu differenzieren, zu trennen. Klar zu bleiben, indem dass man sagt, dieses Verhalten ist nicht okay, aber du als Person, du bist okay. Und ich zeige dir das auch. Und das heißt manches Mal auch, bewusst Situationen zu schaffen, wo man gute Zeiten mit seinem Kind verbringt. Gerade dann, wenn man merkt, es ist eigentlich immer nur schwierig, wir sind immer nur in der Diskussion, wir sind immer nur im Streit. Ganz bewusst für gute Situationen zu sorgen. Und dann nicht zu verfallen in das, dass man sagt, jetzt ist es gerade so gut, jetzt spreche ich das Thema nochmal an. Weil wenn man das immer wieder macht, dann weiß das Kind irgendwann, die guten Situationen sollte ich auch besser meiden, weil am Schluss kommt immer die Keule.
Erziehung ist kein Sprint, Erziehung ist ein Marathon. Mit diesem Satz zitiert Martin Fellacher eine Kollegin und nimmt so Bezug auf den Versuch, ein Kind in einer schwierigen Erziehungssituation unter Kontrolle zu bringen. Und Fellacher macht es daran fest, indem er die Situation so beschreibt. Wenn Erziehungsberechtigte im Streit mit einem Kind Teil der Eskalation, anders gesagt Teil eines sich verschärfenden Konflikts werden, dann sehe die neue Autorität den Lösungsansatz für eine solche Situation in der Zeitverzögerung und der Beharrlichkeit.
Das heißt, wir brauchen einen langen Atem und wir müssen dranbleiben, bis die Situationen so erledigt sind, dass sie wirklich auch für alle wieder gut sind. Und manches Mal sagt man diesen Satz und dann gibt es Zeit, um selber abzukühlen, um vielleicht auch zu warten, bis das Kind wieder abgekühlt ist, dass man das Gefühl hat, so jetzt können wir darauf zurückkommen, jetzt können wir wieder in die Lösung kommen. Und dann will man das Thema wieder ansprechen und man merkt schon wieder, wir kommen jetzt nicht weiter, wir sind sofort wieder in derselben Eskalation drinnen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einen zweiten wichtigen Satz zu verwenden, nämlich, okay, wir haben jetzt keine Lösung, wir kommen wieder darauf zurück. Also das heißt, man kann auch die Verzögerung wieder verzögern. Aber wie gesagt, der lange Atem ist natürlich extrem wichtig. Die Wiedergutmachung ist ein sehr tolles Konzept und da befassen sich zwei Kollegen aus Niederösterreich noch sehr intensiv damit, die sehr oft als Alternative zur Strafe eingesetzt wird. Ich erzähle ja wieder, ich frage übrigens meine Kinder immer wieder, ob ich die Beispiele, die wir zu Hause so erleben, auch erzählen darf. Und die ich hier erzähle, für die habe ich die Erlaubnis. Es gab einmal eine Situation bei uns zu Hause. Ich wollte mit meinen beiden Kindern einfach ein paar Regale aufstellen und habe sie um Hilfe und Unterstützung gebeten. Mein Sohn war damals noch in dem vorpubertären Alter, das war noch relativ unproblematisch und kooperativ. Meine Tochter war allerdings schon in ihrer Pubertät und hat das für eine schlechte Idee gehalten, dass wir hier denn am Samstag arbeiten sollten und hat sich einfach so gut wie gar nicht beteiligt und hat uns den ganzen Tag, wie man so schön sagt, bei Mädchen in dem Alter angezickt. Die Stimmung war ziemlich mies und mein Sohn und ich mussten die Aufgaben mehr oder weniger alleine machen. Bei mir natürlich innerlich hat es gebrodelt. So, das ist ein ziemlicher Ärger auch aufgekommen. Und wir waren dann irgendwann fertig damit und ich weiß nicht, wie wir den Rest des Tages verbracht haben, aber dann einige Stunden später beim ins Bett gehen, habe ich zu meiner Tochter gesagt, du, dein Verhalten heute, das hat mich sehr wütend gemacht und das war nicht in Ordnung. Und da war schon diese paar Stunden Verzögerung schon drinnen und sie hat es wirklich geschafft, in der Situation zu sagen, ja stimmt, das war nicht okay. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich hätte gern, dass du dir überlegst, das ist nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich wütend auf dich bin. Und ich hätte gern, dass du dir überlegst, wie du das wieder gut machen kannst. Am nächsten Tag ist sie gekommen und hat gesagt, ich backe einen Kuchen. Jetzt muss man wissen, dass meine Tochter für ihr Leben gern Kuchen backt. Die ist froh, wenn sie eine Gelegenheit hat, Kuchen zu backen. Aber das ist nicht wichtig. Es geht nicht darum, bei der Strafe gibt es dann oft noch so die Idee, das muss dem schon wehtun. Bei der Wiedergutmachung ist das egal. Es geht darum, dass ein Schaden unter Anführungszeichen in unserer Beziehung entstanden ist und dieser Kuchen ein Angebot an unsere Beziehung war. Und ich habe gesagt, das finde ich gut. Damit bin ich einverstanden. Dann hat sie ein oder zwei Wochen später diesen Kuchen gebacken und wir sind dann am Tisch gesessen, haben den Kuchen angeschnitten und ich habe dann gesagt, das ist die Wiedergutmachung für diesen Samstag, den haben wir alle mitbekommen. Damit ist die Sache erledigt. Und dann ist die Sache auch wirklich erledigt. Das kommt nicht auf die Blacklist aller Dinge, die man dem Kind immer wieder vorhält, wenn es das nächste Mal was anstellt. Und damals überhaupt und jetzt schon wieder. Es ist erledigt. Und das Schöne daran ist, dass die Kinder die Erfahrung machen, dass es wirklich erledigt ist und dass auch die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Die war jetzt nicht unterbrochen, natürlich in diesem Beispiel, aber sehr oft kann das tatsächlich ein Punkt sein, wo man nicht mehr miteinander redet oder so und wo man merkt, wenn ich Verantwortung für das, was ich gemacht habe, übernehme und bereit bin, eine Wiedergutmachung zu leisten, dann sind am Schluss alle Gewinner aus der Situation. Das hat mein Sohn letzten Sommer mal zu mir gesagt, hat mich sehr gefreut. Das ist eigentlich eine coole Sache, da profitieren alle. Und es ist das Opfer der Handlung mit im Fokus, weil das Opfer der Handlung der Wiedergutmachung zustimmen muss. Und es gibt auch die Überlegung, eine Kollegin von mir hat das auch so gesagt, auch der Täter hat den Recht auf Wiedergutmachung. Denn oft einmal dieses, es bleibt so stehen, es bleibt so in der Luft, das ist auch unangenehm. Da schämen sich vielleicht die Täter, ich verwende jetzt diese Worte, die sind natürlich im Zusammenhang mit dem Beispiel, das ich gerade erzählt habe, sehr hart, aber ich denke, es ist klar, um was es geht. Auch für den Täter kann das sehr unangenehm sein, das immer noch so im Nacken zu haben und das dann auch wirklich abschließen zu können. Davon können am Schluss alle profitieren. Und manchmal geht es auch darum, dass man sich überlegt, wo ist der Schaden entstanden? Und das ist eigentlich immer die wichtigste Frage zu Beginn. Weil manchmal geht es auch darum, dass Schäden auf mehreren Ebenen entstanden sein können. Zum Beispiel in einer Schule war das mal in einer kleinen Schule. Da sind im Eingangsbereich Fotos, so laminierte Bilder von allen Kindern gehangen. Und eines Morgens, als da alle in die Schule kamen, waren einige dieser Bilder mit Hitlerschnäuzen beschmiert. Und in diesem Fall zum Beispiel gab es Wiedergutmachung auf zwei Ebenen. Der Sachschaden, die Bilder waren kaputt, aber auch die Kränkung jener Schüler, deren Bilder beschmiert waren. Auch da musste was passieren.
Wenn der Satz von Erwachsenenseite in Richtung Kind so formuliert wird, wir finden das Verhalten nicht okay, liegt das Gewicht der Botschaft auf dem Wir. Eine Hürde in der Erziehungsarbeit sei das Ersuchen eines in erzieherische Not geratenen Elternteils, andere Menschen im Umfeld um Unterstützung zu bieten. Es könne die Beziehung zu einem Kind stärken, wenn es merke, dass viele es gut mit ihm meinen. Als Beispiel dient Martin Fellacher ein Beratungsgespräch. Eine Mutter klagt über einen gewalttätigen Sohn.
Die Mutter, die hat konstant und wirklich sehr kontinuierlich gewaltfrei Widerstand gegen dieses Verhalten gezeigt und wurde dabei wirklich von Unterstützern auf sehr fantastische Art und Weise unterstützt. Und die hat dann zu mir gesagt, also das hat dann auch so angefangen, dass dieser Jugendliche eben so eine Ankündigung, so einen Brief bekommen hat, gemeinsam von den Unterstützern, die waren mit dabei, als ihm dieser Brief überreicht wurde. Und diese Unterstützer wurden dann eben immer einmal in der Woche am Abend informiert. Und am Anfang hat der Sohn gesagt, die Mutter hat dann bei mir angerufen, ganz aufgelöst, hat gesagt, was soll ich tun? Er hat gesagt, wenn ich die weiterhin alle informiere, dann wird alles nur noch schlimmer. Und ich habe gesagt, der ist total clever. Der weiß ganz genau, was er sagen muss. Und umso wichtiger ist es jetzt weiter kontinuierlich diesen Widerstand gegen diese Gewalt zu zeigen. 2 Wochen später hat der 13-Jährige Folgendes gesagt. Ich als 13-Jähriger kann mich gegen 40 Erwachsene behaupten. Aber eins schwächt mich, dass du nicht auch Krieg führen willst, sondern in dieser Situation immer noch für mich sprichst. Das fand ich ein fantastisches Zitat und ich konnte dieser Mutter nur gratulieren und sagen, deine gewaltfreie Haltung diesem Kind gegenüber, das merkt er, das kommt bei ihm total an. Es gibt keine schönere Bestätigung dafür. Und die Situation hat sich wirklich sehr schnell, sehr entspannt. Beim Protest und Widerstand, wie ich schon gesagt habe, da sind wirklich die Ideen aus dem politischen gewaltfreien Widerstand in die Familien hineingenommen worden. Das war so ein Beispiel. An dieser Bar durften zum damaligen Zeitpunkt nur Weiße bedient werden. Diese jungen Herren sind einfach sitzen geblieben dort, haben nichts gemacht, sind einfach nur da gesessen. Mahatma Gandhi mit seinem Sit-In kennt man wahrscheinlich. Sit-In ist tatsächlich etwas, das wir auch in Familien durchführen. Also das heißt, wenn es konstant ein Verhalten eines Kindes gibt und da ist vorher schon meistens einiges anderes noch passiert, aber sich dieses Verhalten nicht verändert und es geht wirklich um gravierende Verhaltensweisen, wo man sagt, wir müssen hier jetzt wirklich agieren, dann kann es sein, dass es Sinn macht, ein Sit-In durchzuführen, das zum Beispiel heißt, wir gehen 2 oder 3 Erwachsene gemeinsam zum Kind ins Zimmer, sagen dem Kind, wir haben vorher schon eine Ankündigung gemacht, das ist ein Brief, den man dem Kind schreibt, wo man schon sehr genau hineinschreibt, um welche Verhaltensweisen es geht. Und sagt dem Kind, du weißt, wir haben ein Thema mit deiner Gewalt beispielsweise. Wir können das nicht länger akzeptieren. Wir haben sehr viel versucht. Wir wissen im Moment aber nicht, wie wir zu einer Lösung kommen. Und wir sind jetzt hier, um zu schauen, ob du einen Lösungsvorschlag hast. Und die Erwachsenen haben dann für sich zum Beispiel vereinbart, wir machen das jetzt 20 Minuten lang. Das heißt, sie sitzen dann 20 Minuten da und schweigen. Wichtig ist auch dabei, man sitzt nicht da und so in dieser konfrontierenden Haltung, sondern man sitzt auch da in einer wohlwollenden Haltung, im Sinn von, ich mag dich und ich möchte einfach, dass es gut wird zwischen uns. Das merken die Kinder, mit welcher Haltung man da drin sitzt. Und vielleicht wird dieses Kind in diesen 20 Minuten mit Vorschlägen kommen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird es total wütend reagieren. Vielleicht wird es das Zimmer verlassen. Aber wir haben unseren Plan. Wir sitzen da 20 Minuten. Und wenn nach 20 Minuten keine Lösungsvorschläge gekommen sind, dann werden wir auch wieder gehen. Mit diesem Satz von vorher, okay, leider haben wir heute keine Lösung gefunden. Wir kommen wieder darauf zurück. Dieses Sit-In klingt am Anfang manchmal auch sehr abschreckend, aber wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man drauf, dass auch das etwas ist, das eigentlich die Beziehung zum Kind sehr stärken kann, wenn man das wirklich in einer wohlwollenden Haltung macht. Ich muss jetzt aber gleichzeitig dazu sagen, wenn ich hier über Widerstand rede, dann sind wir schon in einer sehr hohen Stufe auch von Widerstand gegen Verhaltensweisen. Also mit Sit-In fange ich nicht an, neue Autorität zu machen. Das ist wirklich etwas, das schon relativ weit hinten kommt im Widerstand. Herzlichen Dank einmal an dieser Stelle.
Neue Autorität und bist du nicht willig, dann bleibe ich beharrlich. Der Leiter des Pädagogischen Instituts für neue Autorität, Martin Fellacher, stellte das Modell der neuen Autorität vor. Die Diese Veranstaltung fand auf Einladung der Gesellschaft für Tagesbetreuung im Hofsteigsaal in Lautrach statt. Hinweisen will ich noch auf zwei Bücher, einmal von Heim Oma und Arist von Schlippe, Stärke statt Macht, neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde, sowie von Heim Oma mit dem Titel Wachsame Sorge, wie Eltern ihren Kindern ein guter Anker sind, erschienen bei Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokussendung downloaden. So steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Wenn Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen wie immer unser Publikumsservice zur Verfügung unter Dornbirn 51.000 sowie der Gestalter der Fokussendung per E-Mail unter johannes.schmiedle@orf.at.
Eltern und Erziehungsberechtigte ringen nicht selten um Lösungen in Erziehungsfragen. Aller Orten spricht man von einer Erschütterung der erzieherischen Autorität. Sie sei eine der Hauptursachen für den dramatischen Anstieg von Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. An der Stelle will die neue Autorität eine Hilfestellung für eine respektvolle Teilhabe von Eltern am Leben ihrer Kinder aufzeigen. Erwachsene, Eltern, Erziehungsberechtigte, Pädagogen sollten in die Lage versetzt werden, ihre eigene Position zu festigen, ganz und gar zum Wohle der Kinder. Das wünschen Tonmeister Christoph Holzer und Johannes Schmiedle als Gestalter dieser Sendung. In diesem Sinne, machen Sie es gut.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Investitionen der heimischen Industrie in Vorarlberg Schulen geben unserer Jugend neue Perspektiven.